Weißt du, was hilft, wenn politisch gerade ganz, ganz viele negative Nachrichten so die den Raum erhellen oder verdunkeln? Verdunkeln eher.
Richtig wählen?
Richtig wählen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber wir wollen nicht wieder in Wahlwortspiele gehen.
Auf gar keinen Fall.
Ich finde ja immer, es hilft die Makroperspektive.
Ja.
Und vielleicht auch mal einfach andere Zeiten und vielleicht auch Politik der 60er Jahre in den USA sich genauer angucken.
Oder der 80er.
Oder der 80er.
Wahlweise.
Aber heute wird es eher in die 60er gehen.
Oh. Na, wenn das mal kein Teaser ist und vielleicht wisst ihr ja auch schon, worum es geht. Mhm. Surprise?
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Hallo, herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur nunmehr 8. Folge unserer Wahlfortsetzungsreihe zu Star Trek 4 auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Hallo YouTube.
Hallo YouTube. Diesmal ohne Kartoffelkamera.
Aber dafür mit Kamera. Nur ganz kurz, einmal möchte ich mich an euch, die ihr uns heute zuschaut, wenden. Falls ihr dieses Video jetzt findet und denkt, Teil 8 von was? Wo sind die anderen 7 Teile? Was sind Wale? Und warum sprecht ihr überhaupt über Star Trek 4? All die Antworten findet ihr in unserem Podcast. Wir machen einen Podcast, der heißt Discovery Panel. Ihr findet ihn auf discoverypanel.de beziehungsweise alle sachdienlichen Hinweise oder überall da, wo ihr Podcasts hört. Also falls ihr Teil 1 bis 7 noch nicht gehört haben solltet, den kann man auch nur hören, dann tut das, bevor ihr diesen Teil hört, weil das ergibt vermutlich Sinn. Wir gehen nämlich wirklich Schritt für Schritt, Standbild für Standbild durch diesen vielleicht besten Star Trek Film aller Zeiten durch. Vielleicht aber auch nicht.
Ja.
Vielleicht werden wir ihn in den letzten 10 Minuten noch richtig zerreißen.
Wer weiß, genau. Aber wir sind ja gerade in einem Part, in dem es sehr, sehr viel Informationen gibt, sehr, sehr viel Gespräch und dementsprechend kommen wir auch sehr, sehr langsam voran.
Ja, ich glaube, die letzte Folge hat, glaube ich, Screentime waren nicht mal 2 Minuten, glaube ich, ne?
Ja. Ja. Ich glaube, das wird jetzt nicht besser.
Okay, gut. Ich weiß, ich habe diesmal auch nicht nochmal den Film geguckt.
Ist auch gar nicht nötig. Wir starten auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr euch schon mal darauf vorbereiten wollt, wir starten ungefähr bei Minute 54 und 10 Sekunden
ja.
im Film. Guckt da einfach mal so eine Szene.
Das könnt ihr auch jetzt einfach machen, falls ihr es noch nicht getan oder falls ihr es nochmal auffrischen wollt. Dann drückt kurz Pause, das ist ja schnell erledigt.
Ja, genau.
Und dann kommt er einfach in einer Minute wieder und dann machen wir einfach hier zusammen weiter. Wir können auch eine Minute warten.
Ich habe ein bisschen Angst, dass es ein Notband angeht.
Gibt es hier ein Notband?
Und dann, keine Ahnung, dann singt Helene Fischer irgendwelche Wahlsongs oder so.
Ja, mir fällt gerade kein gutes Wortspiel ein. Wahllos durch die Nacht ist irgendwie. Ja.
Auch nicht so schlecht. Ja. So, Sebastian, du hast nochmal gerade das Feedback zu unserer letzten Folge aufgerufen.
Genau, ich habe gerade nochmal reingeschaut. Ich möchte mich gerade kurz noch loben.
Ja.
Uns nochmal gerade kurz loben. Wir werden immer professioneller, ne? Also es ist wirklich der Hammer, wie professionell jetzt hier unser Setting aussieht. Ja. Ich möchte nochmal die Inneneinrichtung und die Inneneinrichter.
Bist du wieder beim Bild? Wir waren doch schon im Podcast.
Ach so, ja, stimmt. Ja, ich war nochmal kurz beim Bild. Weil ich finde es wirklich, meine Herren. Wir sind kurz vor professionell. Ich glaube, also ich sag's dir.
Kurz vor. Bräuchten nur noch einen zweiten Magneten, damit die Seiten da nicht so runterhängen. Aber ansonsten sind wir ganz knapp vor.
Ganz knapp, ja. Genau. Nein, wir kommen zurück in diesem Podcast und gucken uns das Feedback an. Also überhaupt schön, dass das jemand von euch hört. Das freut mich sehr. Ich mache das jetzt sehr, sehr professionell mit dem Second Screen. Was ist mein First Screen eigentlich?
Ich bin dein First Screen. Hallo.
Ja. Antwortest du eigentlich auf alles mit ich, wenn ich so eine Frage stelle, die
weiß kommt drauf an. Ja, okay. Kommt drauf an, nicht auf alles. Aber du hast deinen Second Screen in der Hand, das heißt, du möchtest ins Feedback gucken und du möchtest uns mal kurz erzählen, was die Leute denn gefeedbackt haben zur letzten Folge, in der wir vor allen Dingen über Kriegsschiffe gesprochen haben.
Ja, das stimmt allerdings. Ich musste gerade kurz an Danny Crane denken. Ich habe jetzt angefangen, Boston Legal zu gucken.
Danny Crane.
Danny Crane. Das würde dir auch stehen, wenn du einfach so nur seinen Namen sagst.
Guckst du Boston Legal zum ersten Mal?
Ja.
Ach. Also, ich würde Boston Legal zum ersten Mal gucken.
Es gibt so ein paar Bezüge zum Zeitgeist. Ich meine, es ist in den 90ern, also Ende 90er, Anfang der 2000er geboren. Ne?
Anfang der 2000er, ja, genau.
Ja. Ja. Da hat man noch so ein bisschen anders auf Witz mit Frauen geschaut.
Ja.
Das muss man so ein bisschen weg, also auch die Hauptfigur hat nicht, also die ist ja bewusst shady auch schon damals angelegt worden, ne? Aber ja. Ich weiß nicht, ob man es heute so.
Alan Shore.
Ja. Ob man es heute noch so machen würde. Weiß nicht. Wie heißt der Schauspieler noch gleich? Hast du es im Kopf?
Habe ich vergessen, aber er ist ja auch der Hauptdarsteller von The Blacklist. Ich
genau.
Vergesse Namen manchmal.
Das ist ganz witzig, weil ich habe The Blacklist gesehen und da spielt er halt einen alten Mann. Also einer in den, weiß ich nicht.
Aber auch erst ab der 10. Staffel oder sowas. Ne? The Blacklist hat doch, keine Ahnung, 20 Staffeln oder so.
Ja, wenn nicht noch mehr. Das stimmt, aber man hat ja von Anfang an schon irgendwie wenig Haar. Also er ist so Mitte, Ende 50 würde ich ihn schätzen oder sowas. Wahrscheinlich ist er Mitte, Ende 50. Aber es ist total schräg, ihn jetzt zu sehen in dieser jugendlichen Rolle nahezu, mit Haaren.
Ja, jugendlich.
Naja, das mag er da sein. 35, 38.
Ich würde eher sagen, er ist zwischen uns beiden.
38.
Ja, okay. Gut.
Ja, aber William Shatner ist tatsächlich, also nichts gegen Kirk, also wir lieben Kirk, aber es ist vielleicht eine seiner besten Rollen, ne?
Ja, er spielt halt sich selbst.
Das, ja. Das ein senilen alten Mann.
Hat bei manchen Leuten wirklich immer sehr, sehr große Vorteile, wenn sie sich selbst spielen. Ja.
Ah, Danny Crane.
Wir werden auch noch kurz über Kirk in den 60ern sprechen. Dazu später mehr.
Dazu später mehr. Ich gucke auf meinen Second Screen und ins Feedback und gehe einfach mal chronologisch durch, weil das gar nicht so wahnsinnig viel war, aber das möchte ich jetzt gar nicht qualifizieren, nur quantifizieren, weil ich es wirklich toll finde, dass ihr euch das noch anhört und euch auch dazu meldet, wo es ja gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen gab bei einer Minute irgendwas Film. Ramroth schreibt die ganz wichtige Frage, muss man vorher Teil 1 bis 6 schauen? Judith aka BGS schreibt dann noch darunter hören, nicht sehen.
Ja.
Ja, auch der wichtige Punkt für diese Folge. Ramroth sagt dann noch, wer hat der Kartoffel freigegeben? Das wird eine Diskussion, die ihr 1:1 so jetzt wieder unter dieser Folge quasi fortsetzen könnt. So. Ach komm, ich lese einfach mal hier. Ich lese einfach mal weiter. Judith aka BGS schreibt, da habt ihr jetzt doch eine kleine Pause, da habt ihr jetzt doch keine Pause eingelegt, stimmt. Die hättet ihr euch natürlich wahlweise gegönnt.
Ja.
Ja. Ich natürlich, also sie hätte sie uns wahlweise gegönnt.
Aber wir hatten ja 2 Wochen Pause, also das ist jetzt ein bisschen auch untertrieben.
Genau, 2 Wochen, weißt du, also mehr als 2 Wochen Pause kann man nicht machen. Ja. Auch wenn ich mich natürlich jetzt sehr freue, dass das Wahlstudio wieder offen ist. Ich denke, ich sollte den Film mal wieder schauen, da habe ich wohl keine andere Wahl. Ich gehe mal davon aus, dass du es mittlerweile getan hast, sonst wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt. Bei Sota weiß ich gar nicht mehr genau, worauf er anspricht. Waren wir so intellektuell in der Wahlfolge? Also er schreibt, willkommen bei einer Mischung aus TTT, Thesen, Titel, Thesen, Temperamente mit Max Mohr, Klammer auf, Klammer zu. Ich glaube, es war eine Anspielung an die ARD-Debatte in den letzten Tagen und Wochen. Fakten, Fakten, Fakten mit Helmut Markwort, Klammer auf, Fokus, Klammer zu. Hinzu kommt eine Prise Adventskalender mit einem Mysterium. Ja, Fakten hatten wir schon. Also du hattest
viele Fakten. Ja. Und ich würde ja sagen,
wir waren politisch ein bisschen, ne?
Wir waren ein bisschen politisch und ich weiß ja auch, dass die ARD immer noch einen Moderator sucht für Thesen Temperamente. Ich würde mich, also.
Wir wären frei. Uns gibt es natürlich nur im Doppelpack.
Das stimmt, ja. Genau. Wir würden das doch gerne zusammen machen.
Wir könnten auch TTTTTT
machen. Wenn das wichtig für Titel, Thesen, Temperamente ist, würde ich auch meinen Nachnamen ändern. Das scheint ja bei Max Mohr auf jeden Fall wichtig gewesen zu sein.
Nee, der Vorname war es.
Hat er den Vornamen geändert?
Er hat den Vornamen geändert.
Stimmt, er hieß Dietrich Mohr oder
ja,
so.
Ja, richtig. Oder Dieter Mohr oder sowas, ja.
Genau, dann den Max. Okay, Dieter ich würde auch meinen Vornamen ändern, das ist auch okay.
Ich würde keinen
vielleicht
Namen ändern.
Vielleicht den Thilo.
Thilo Dom.
Nee, es ist schon okay. Ja. Also würde ich machen.
Ansonsten muss man den Dom ja mal in Köln lassen.
Wo wird das aufgezeichnet?
Ich glaube in Hamburg.
Okay.
Mhm. Nur 4 Stunden Zugfahrt.
Mein Gott.
Für Kultur tun wir alles.
Eben.
Ja, solange es Kultur noch gibt. Man muss die Kultur hochhalten. By the way. Wir wollten ja nicht düster werden, ne?
Nein.
Das ist erst die zweite Wahl mit Schal-Folge. Könnte sein, dass er da. Obwohl, nee, wir hatten ja kein Video.
Wahl mit Schal.
Die erste war Voyage Home, Teil 4 vom 22.11.22. Alle anderen Folgen.
Ach,
alle
waren
anderen
im Sommer. Wurden im Sommer aufgenommen.
Wo der Wahl keinen Schal brauchte.
Stark.
Richtig.
Ja, jetzt haben wir tatsächlich hier die nächste Wahl mit Schal-Folge hier, stimmt. Denn wir sind gerade durch den kalten Kölner Winter geritten auf unseren Stahlpferden.
Bei einem wäre es schon strange gewesen, aber bei zwei ist es halt.
Und es war sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Also meine Ohren sind ein bisschen abgefroren. Aber jetzt haben wir ja hier Ohrenschützer.
Ich glaube, da steckt irgendwas drin. Geritten durch den kalten Wald, Ohren abgefroren, da wären mehrere Reime. Ich habe irgendwie das Gefühl, da steckt irgendwas.
Wer von euch ist Rapper? Kann ihr daraus was machen?
Vielleicht dieser Garak?
Ja.
Garak the Rapper. Ich bin immer noch der Meinung, dass Star Trek 4 auf so viele Teile gestreckt wird, um Star Trek 5, solange es geht, herauszuzögern.
Ja. Nein, ich glaube. Es spricht auch so ein bisschen der Wunsch, irgendwie mehr so einen Geschichtspolitik-Podcast zu machen.
Ja, offensichtlich. Aber du könntest auch einen Religionsphilosophie-Podcast machen mit Star Trek 5.
Ja. Den machen wir dann danach.
Oder halt so ein Popkultur-Zerriss-Podcast.
Ich möchte keinen Zerriss-Podcast mehr machen.
Gut. Selbst wenn es nicht so ist, schreibt dieser Garak weiter, muss man den Aufwand in beiden Fällen sehr, sehr schätzen. Man kann nur kritisieren, dass die Folge nur 1 Stunde lang ist. Das reicht nicht für den normalen Hausputz, das reicht nicht für eine Bahnfahrt. Was soll für 1 Stunde reichen? Für was soll 1 Stunde reichen? So muss es richtig heißen. Ich prangere das an, damit ich richtig Haushalt und Co. machen kann, muss es viel länger gehen. Das heißt, wir sind schuld, wenn es bei dieser Garak dreckig ist.
Ich würde jetzt einen Tipp geben, hör doch mal auf 0,5-facher Geschwindigkeit. Dann klingen wir auch ein bisschen wie Wale. Wir sprechen walisch.
Ja. Ich weiß gar nicht, wir sprechen nicht so wahnsinnig schnell, glaube ich. Ne? Also es gibt Podcasts, die sprechen schneller.
Ja, bestimmt.
Ja,
schnell. Aber ich glaube, wir sprechen auch nicht besonders langsam. Also ich glaube schon.
Jetzt gerade sprichst du besonders schnell. Ich glaube, das hast du gerade jetzt.
Ich glaube, dass wir teilweise die Angewohnheit haben, relativ schnell zu sprechen und teilweise aber auch wieder mal kurz so Pausen machen. Und ich glaube, am besten hört man uns auf der normalen Geschwindigkeit, aber indem man diese Pausen-Überspringen-Funktion benutzt.
Oh, das ist so ätzend. Das macht so alles, tut mir so weh als Audiomensch.
Ich nutze die Pausen-Überspringen-Funktion bei all meinen Podcasts.
Ich hasse dich.
Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm, weil du halt ununterbrochen Gelaber hast.
Weißt du, dann geht alles, jedes Denken, jede Idee, jede bewusst gesetzte.
Ja, aber ich muss ja nicht so lange abwarten.
Siehst du kannst nicht mal aushalten, bis ich das Wort gesagt habe.
Ich muss ja nicht so lange abwarten, bis du ausgedacht hast, so, weil ich bin ja schon dann im Denken dabei.
Und schneller.
Manchmal.
Hörst du denn überhaupt noch zu, Andi? Hörst du noch zu oder sind es einfach nur Stimmen, die du brauchst?
Das kommt drauf an, ehrlich gesagt. bei manchen Lava-Podcasts sind es einfach nur Stimmen.
Ja.
Bei manchen anderen Podcasts höre ich aber auch sehr, sehr gerne zu. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mittlerweile großer Fan des Bonigen Wachmachers bin?
Geht es um Wiegald Boning?
Nein. Es geht um, das ist ein Laber-Podcast von zwei Typen. Ganz, ganz kreativ.
Ja.
Das sind an dieser Stelle Dax Werner und Moritz Hürtgen. Dax Werner, Internetlegende, früher Twitter, jetzt Blue Sky. Und außerdem Bassist der Screenshots.
Das ist geil. Das ist jetzt alles, was du bis jetzt gerade in den letzten 30 Sekunden gesagt hast, hättest du dir auch ausdenken können.
Nee, Dax Werner ist der Bassist der Screenshots. Zusammen, die Screenshots sind ja eine Band, die quasi auf Twitter entstanden sind. Dax Werner, Susi Bummens und Kurt Prödel. Der übrigens gestern sein, vorgestern, wann erscheint das hier? Montag. Vorgestern seinen Erstlingsroman veröffentlicht hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Genau. Also Dax Werner, Internetlegende, und Moritz Hürtgen war früher Chefredakteur der Titanic. Titanic.
Die Titanic hatte einen Chefkapitän.
Richtig. Und die Titanic hatte einen Chefredakteur, und Moritz Hürtgen begreift sich aber als Ex-Satirist. oder Ex-Satiriker.
Das ist gut. Ja, it's over. Satire ist vorbei.
Genau. Also er ist kein Satiriker mehr.
Wir leben in einer post-satirischen Welt.
Ja.
Ja, das kann man natürlich, ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach was Neues gemacht, aber du kannst natürlich auch sagen, als Satiriker, wenn sowas wie Trump passiert, dann hast du halt einfach, dann bist du halt, das ist halt über allem, was man als Satire noch irgendwie.
Ich glaube, seine Haltung ist vor allen Dingen, dass er den Zynismus aus seiner eigenen Perspektive rausziehen wollte.
Ah, okay.
Und den Bonigen Wachmacher, den kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Also ich glaube, dieser Podcast braucht keine Empfehlung von uns, aber ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr, sehr angenehm. Montags und donnerstags eine Morningshow, die versucht sehr
Ernst.
Nee, eine sehr, sehr positive Sichtweise auf alles zu finden. Da vor allen Dingen Lokalnachrichten sich vornimmt. Also deutschlandweit Lokalnachrichten.
Deutschlandweit Lokalnachrichten finde ich ein geiles Konzept.
Das ist wirklich, das ist ganz, ganz toll. Also es ist ganz, ganz toll. Hört den Bonigen Wachmacher. Er ist sehr gut.
Gut. Also, lieber dieser Garak, dann hast du auch noch ein paar Möglichkeiten, wie du dein Haus sauber bekommst. Haushalt. Ob es ein Haus ist, weiß ich nicht. Schloss. Dein Schloss sauber bekommst. In der Hoffnung, dass die neue Folge bzw. der nächste Teil bald rauskommt, gehen Grüße raus.
Ja, das sind wir jetzt.
Garak, der sich schon über die Folge über Garak mich freut. So, ja. Wir haben ja mal angekündigt, dass wir eine Garak-Folge machen.
Ja, müssen wir noch machen.
Ramrod schreibt noch, zum Einschlafen hat es ihm gereicht. Ist ja immer gut.
Das ist sehr gut, weil in diesen Star Trek 4 Folgen haben wir das Vogelgeschrei nicht dabei, und dementsprechend kann man da sehr, sehr gut zu einschlafen.
War das eine Herausforderung?
Nein, nein. Wir haben da, das findet einfach in dieser Reihe nicht statt. Wirklich? Das ist ja eine bestimmte Show innerhalb der Show.
Es zuckt mich.
Ich weiß. Widerstehe.
Frank W. schreibt, ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, dass es wirklich schon so lange her ist. Frank, ich auch nicht. Ich finde es auch echt krass. Also das letzte Mal, also das jetzt finde ich jetzt gar nicht so lange her, aber das davor, dass da irgendwie anderthalb Jahre ins Land gezogen sind oder das Meer runtergeflossen sind, fand ich auch krass. Judith aka Badgie S. schreibt noch, interessanter Exkurs bezüglich der Flugzeugträger und deren Geschichte, und das völlig ohne WahlhelferInnen.
Mhm.
Susanne beendet das Feedback mit der Selbsterkenntnis, mir fällt leider nichts Originelles mit Wahl ein. Ging auch nicht, alle originellen Sprüche habe ich schon gemacht. Aber ich habe mir den Film nochmal angesehen.
Schön.
Und alle Besprechungen hintereinander angehört. Und nun freue ich mich sehr auf Teil 8, meine sehr verehrten Damen und Herren, der mit diesem Augenblicke nun beginnen solle.
Wir beginnen, wie gesagt, bei Minute 54:10. Uhura und Chekhov haben gerade ihren Plan an Kirch durch. Kirch.
Der ist tot.
Leo Kirch.
Tod oder Tour?
Okay.
Ich glaube, er ist tot, oder?
Ich glaube auch.
Ja.
Also er hat
auch nie getourt.
Er hat noch lange herausgezögert, dass wir Glasfaserleitungen verlegen, und dann ist er gestorben. So.
Also jetzt schaut er die Glasfaserleitungen von unten an.
So. Oh. Also an Kirk haben sie den Plan durchgegeben,
ja.
Nämlich sich nachts auf dieses Kriegsschiff zu beamen und die Photonen zu holen. Anyway, wir gehen also wieder zu Kirk und Spock. Die gehen ja gerade in der Nähe des Golden Gate Viewpoint spazieren. Da hatten wir sie beim letzten Mal verlassen, an diesem Viewpoint. Ne? Du erinnerst dich.
Ich erinnere mich, der eigentlich falsch gelegen ist. Wenn ihr wissen wollt, warum er falsch gelegen ist, dann könnt ihr euch die passenden 20 Minuten dazu in der letzten Folge anhören.
Ja, aber wir müssen auch nochmal kurz erinnern, weil das passt jetzt ganz gut,
ja,
dass der Viewpoint tatsächlich südlich der Golden Gate Bridge ist. Im Norden wäre das eigentlich gelegene Sausalito, wo dieses eigentlich gelegene Citation Institute ist. Ja?
Ja.
Und da, wo sie jetzt gehen, das ist eigentlich, also das ist San Francisco City. Also wenn sie dann noch ein bisschen weiter in den Süden gehen, keine Ahnung, 200, 300 Meter oder sowas, dann sind sie wirklich downtown San Francisco.
So. Okay, ne? Ja. So. Ja.
Okay. Also, was ich erstmal da an dieser Stelle sagen muss, ich verstehe nicht ganz, wie sie diese Szenen da jetzt gedreht haben. Da würde ich mal gern irgendwie so einen Cinematografen oder sowas sprechen.
Ja, nebeneinander.
Sie gehen nebeneinander.
Ja.
Und ich habe recherchiert und klar herausgefunden, wo sie da sind. Denn es gibt ein ganz, ganz klares Kriterium. Hinter ihnen ist nämlich so ein steinerner Leuchtturm.
Mhm.
Und wenn man den, also wenn man einfach mal steinerner Leuchtturm San Francisco sucht oder sowas, dann findet man den relativ schnell. Das ist nämlich der Marina District Lighthouse oder das Marina District Lighthouse. So. Und das passt auch, denn gleich fährt ja Jillian Taylor vor und sie befindet sich auf einem Parkplatz am Marina Boulevard an so einer Grünfläche. Diese Grünfläche heißt Marina Green. So.
Ja.
Von der letzten Stelle aus sind das knapp 800 Meter für Spock und Kirk direkt an der Küstenlinie da entlang. So.
Machbare Aufgabe.
Vollkommen okay. Ja. Also passt alles ziemlich gut. Und im Hintergrund des Parkplatzes ist auch der Marina Boulevard zu sehen mit Häusern, die heute auch noch teilweise genauso aussehen. Also es ist alles wirklich on location gedreht. Alles gut. Mein Problem ist aber, wenn du vor diesem Marina District Lighthouse stehst, dann ist die Golden Gate Bridge zwar im Hintergrund, aber viel, viel, viel weiter weg. Also es sind bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer im Hintergrund sieht man da vielleicht noch ganz an der Seite irgendwo die Golden Gate Bridge.
Okay.
Hier in den Szenen sieht es so aus, als wäre die Golden Gate Bridge gerade mal so einen Kilometer weg, also quasi direkt hinter diesem Lighthouse. Wie geht das?
Ein Filmtrick?
Ja, irgendwie.
Ging das in den 80ern schon?
Oder es war tatsächlich doch ein Matte-Painting, das sie dahinter gesetzt haben oder sowas, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, drehen die on-set, also on-location und setzen dann ein Bild dahinter?
Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil das würde mich wirklich interessieren. Man kann nämlich auf Google Street View tatsächlich, kann man relativ nah an dieses Lighthouse rangehen und dann kann man sehen, wo die Golden Gate Bridge eigentlich wäre, wenn man direkt vor dem Lighthouse steht. Woanders.
Okay. So. Ja, gut. Ja, aber ist interessant.
Ja. Ich finde es total spannend. Also man kann grundsätzlich sich in Google Street View mal auf die Marina Boulevard setzen und dann kann man die Szenen miteinander vergleichen und man weiß genau, wo die das gerade gedreht haben. Das finde ich wirklich bei diesen On-Location-Drehs so großartig und deswegen liebe ich das auch bei Star Trek 4 so, weil das haben wir bei keinem anderen Star Trek-Film, dass wir wirklich so On-Location-Drehs auf der Erde haben.
Absolut. Wir könnten es bei jedem anderen Film übrigens machen.
Wir könnten es bei jedem, ja, aber nicht bei Star Trek. Ja. Genau.
Vielleicht müssen wir unser Genre wechseln.
Vielleicht.
Ja. Dazu später.
Aber es ist dann halt nicht so spannend. Also spannend ist es ja nur, wenn da plötzlich Kirk und Spock rumlaufen.
Ja, das stimmt.
Also in dem Moment nähert sich Taylor in ihrem Truck. Kirk hofft jetzt herauszufinden, wann die Wale weggebracht werden, sagt er.
Hm? Ja.
Wir erinnern uns, das Cetacean Institute konnte es sich nicht mehr leisten, 2 Tonnen Schrimps pro Tag an die Wale zu verfüttern, haben sie gesagt. Ne?
Ja, mal abgesehen davon ist es halt auch irgendwie, also ich glaube, denen ist ja auch klar, dass die Wale dann nicht für immer bleiben können. Ne? So habe ich das schon auch rausgehört.
Ja, also es ist jetzt immer, was passiert im Film und was passiert in der Realität. In der Realität ist es absoluter Quatsch, dass Buckelwale in einem Becken sind. So. Vor allen Dingen ist dieses Becken halt ungefähr so groß wie ein Buckel.
Ja, vielleicht. Richtig.
Genau. Im Film wird gesagt, das ist vor allen Dingen ein finanzielles Ding, weil 2 Tonnen pro Schrimps pro Tag ist zu viel.
Teuer, ja.
Genau. Und das hatte Jillian Taylor bei der Führung ja gesagt und sie fand das ja doof. Also sie wollte ja nicht, dass die Wale wieder befreit werden.
Ja, aber da ist sie ja, das erklärt sie ja später auch noch, da hat sie ja eine gewisse Zwiegespaltenheit trägt sie ja in sich.
Genau. Aber deswegen hatte ich ja schon mal die These, dass Jillian Taylor nicht unbedingt eine Protagonistin dieses Films ist, aber da werden wir ja noch später drüber reden.
Ja.
So, heute nicht.
Natürlich nicht. So. Vielleicht wird sie was sagen heute, vielleicht aber auch nicht.
Wird sie. Die Wale sollen also freigelassen. So. Und jetzt sagt Taylor sofort was.
Ah. Hm?
Die spricht nämlich Kirk und Spock mit Robin Hood und Bruder Tuck an.
Ja.
Also Robin Hood und Friar Tuck. Hm?
Ja. Verweis auf welches Franchise?
Kommen wir gleich noch zu. Also sie fragt aber dann, wo sie denn hinwollen. Und Kirk sagt, zurück nach San Francisco.
Wo sie ja jetzt eigentlich schon sind.
Genau, also ich möchte sagen, mein lieber Kirk, du bist bereits da. So. Aber gut, der Film möchte uns wohl immer noch erzählen, dass sie in Sausalitos auf der anderen Seite der Bucht sind. Also zumindest kann ich mir nicht anders erklären.
Ja. Ja,
obwohl sie ja wirklich coole On-Location-Drehs direkt an der Marina Bay.
Ja, ja, ja.
Naja.
Und Jillian sagt ja dann auch, sie kann sie mitnehmen.
Sie sagt vorher noch was anderes.
Also, ja.
Und deswegen nochmal Geografie und Drehbuch. Jillian Taylor sagt, you came all the way down here just to jump in and swim with the kiddies. Warum sagt sie down here?
Weil sie sind ja immer noch in South Alitos.
Ja.
Ab.
Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir ein bisschen detektivisch unterwegs sein. Okay. Sie wollen uns erzählen, dass sie noch in South Alitos sind. Okay. Ja. Das ist aber nördlich von San Francisco.
Ja.
Taylor müsste also up here statt down here sagen. You came all the way up here to swim with the kiddies. So, jetzt wissen wir, dieses Drehbuch ist nicht hundertprozentig akkurat geschrieben gewesen. Die haben sehr, sehr viel improvisiert.
Ja.
Ist das down here ins Drehbuch gekommen, weil sie ja eigentlich gar nicht im Cetacean Institute in Sausalito gedreht haben, das es ja gar nicht gibt, sondern sie im Monterey Bay Aquarium gedreht haben und das ist tatsächlich südlich von San Francisco. You came all the way down here. Also vielleicht ist down here ein Überbleibsel der realen Geografie.
Könnte sein. Es könnte natürlich auch sein, dass Menschen up and down in verschiedenen Himmelsrichtungen benutzen. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es zu Schwierigkeiten kommen kann, je nach Gehirn, mit dem man es zu tun hat, wenn man sagt, da musst du die Straße noch ein bisschen weiter rauf oder ein bisschen weiter runter fahren. Ich habe mich mal verabredet mit jemandem, wir sind hier in Köln, ne? In Köln, da gibt's die Firma Rewe, schöne Grüße.
Ja, aber die Firma, komm, wir treffen uns vom Rewe, das ist in Köln absolut unsinnige Ansage.
Ist schwierig. Es gibt eine Straße in Köln, die heißt Neusser Straße. Die ist sehr lang, aber in einem relativ kurzen Abschnitt dieser Straße gibt es drei Rewe relativ schnell hintereinander.
Ich glaube, insgesamt gibt es auf der Neusser Straße bestimmt 20, 30 Rewe.
Maybe, aber in Nippes, da wo ich gewohnt habe meine Weile, gibt es quasi in dem Bereich, wo ich gewohnt habe, zwei und direkt darunter noch einen. Aber der ist nicht so wichtig. Zwei sind im Kern die gewesen, die ich so fluktuiert habe. Und ich habe mich verabredet mit einer Person und habe gesagt, wir treffen uns im oberen Rewe. Wir haben uns aber nie getroffen.
Ja, aber das ist ja was anderes, oder? Ja,
also für mich war der obere Rewe stadtauswärts. Und für die andere Person war der obere Rewe stadteinwärts.
Ich würde jetzt auch sagen, dass der obere Rewe stadtauswärts wäre. Ja. Dazu muss man allerdings wissen, dass die Neusser Straße halt eigentlich vom Süden in Richtung Norden geht. Und zwar nach Norden statt auswärts. Das heißt, der obere ist der nördliche und der weiter außerhalb. Also das finde ich.
Es wäre aber auch der obere Rewe für mich, wenn es im Süden der Stadt gewesen wäre und der obere Rewe auf der Straße wäre halt.
Ja, aber das ist ja, dann bist ja du falsch.
Nein, das kann natürlich nicht sein. Ja. Ich will nur sagen, es kann natürlich auch sein, dass man mit Down hier und Up hier möglicherweise. Aber die wahrscheinlichere Variante könnte natürlich schon sein, also wenn du sagst, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass die improvisiert haben, dass so ein Down hier irgendwie aus ihr herauskam, wenn es improvisiert war.
Ja, also die haben definitiv improvisiert, das ist überliefert. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ganz schön, weil es tatsächlich ja so ein Überbleibsel aus der realen Geografie gewesen sein. Es kann ja wirklich sein, dass die am Tag vorher im Monterey Bay Aquarium unten gedreht haben, also wirklich im Süden so. Dann sind sie hochgefahren und so, ja, seid ihr den ganzen Weg hier runter, weil sie ja schlau war. Ne? Ja, und sie hat sich dann die ganze Zeit überlegt, naja, wir tun jetzt so, als wären wir noch da. Das heißt, sie sagt down here. Ja.
Tudu.
Tudu. So. So, aber wir kommen jetzt noch zu Robin Hood und Friar Tuck.
Natürlich.
Das passt ja eigentlich als Vergleich gar nicht mal so richtig gut, oder?
Nee, eigentlich nicht, weil, also ich meine, sie weiß ja sowieso nicht, was sie die beiden vorhaben. Also sie weiß es ja eigentlich null, außer dass sie getroffen hat und Spock ins Wasser gesprungen ist und sie halt ziemlich strange findet und eigentlich auch noch strange finden müsste. Da, ich finde, in der Szene gibt es schon so eine gewisse sympathische Faszination von ihr, die ich fast nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es eigentlich Weirdos sind.
Ja.
Punkt. Also das wäre also das, was sie eigentlich sein müssten. Weirdos. Ich meine, Robin Hood und Bruder Tuck waren vielleicht auch Weirdos.
Ja.
Irgendwie. Aber sie haben, also es gibt ja nichts, was sie getan hätten. Also das, was sie was Robin Hood ja vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass er irgendwas klaut und es Armen gibt.
Ja.
Alles nichts passiert.
Nein.
Nein.
Und Kirk hat ja nun wirklich gar nichts von Robin Hood. Und dann habe ich irgendwie kurz gedacht, dann meint sie Spock, weil der eine Robe trägt, aber der hat ja auch gar nichts von Friar Tuck. Also ich habe mir jetzt nochmal geguckt, in allen Verfilmungen, die es auch zu dieser Zeit gab oder sowas, Tuck ist in ziemlich allen Verfilmungen glatzköpfig.
Ja.
Hat eine braune, dicke Robe an und ist meist sehr stämmig. All das trifft auf Spock gar nicht zu.
So. Die Robe noch am ehesten, aber ja.
Das ja, aber das ist halt weiß, ja, bei Spock.
Und eigentlich gar nicht so schwer.
Ja.
Ist ja eher so ein bisschen Bettlaken.
Die damalige letzte Verfilmung war die noch laufende Robin Hood-Serie Robin of Sherwood. Die war aus Großbritannien. Keine Ahnung, wie viel die in den USA geguckt worden ist. Dann fallen wir auf den Disney-Trickfilm zurück. Hm?
Ja.
Den ich auch ganz gut fand damals. Ne? Aber auch da ist Friar Tuck, also irgendwie, ich glaube, er ist eine Katze oder sowas. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr dick und hat so eine Tonsur, so eine sehr, sehr große.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Und dann gibt es noch den Film, der zu dieser Zeit vielleicht der letzte große Hollywood-Film war. Das war Robin and Marian mit Audrey Hepburn und Sean Connery.
Ah, ja, da klingelt was.
War irgendwann in den 70ern.
Ja.
Da hat Friar Tuck zumindest Haare. Aber auch da ist er sehr, sehr stämmig und hat eine sehr, sehr braune Robe. Also und graue Haare. Also keine Ahnung, es passt irgendwie nicht so richtig.
Ja, und das Kirk-Bruder-Tag macht ja irgendwie auch keinen Sinn.
Nee,
weil
macht
Spock,
gar keinen Sinn.
Genau, mehr. Spock sieht halt, also ist, ja.
Ja. Aber so als kleiner Fun-Fact bleibt natürlich stehen, so unpassend der Vergleich hier ist.
Ja.
Später sollte es mal einen Captain geben, der allerdings unfreiwillig Robin Hood spielen musste.
Picard?
Ja.
In einem Holodeck.
Nee, Q versetzt die in den Sherwood Forest.
Ja, da klingelt auch irgendwas.
Und da musste dann Data Bruder Tuck spielen, also der Spock der Next Generation. Also
ja.
Eine späte Erfüllung des Vergleichs von Billy Taylor hier an der Stelle.
Steht einfach vielleicht schon vorgegriffen.
Ja, zweite Staffel Next Generation hatte sie voll auf dem Schirm.
Absolut.
War es die zweite? Vielleicht war es auch die dritte, weiß ich nicht. Ich glaube, es war die zweite.
Gefuture Redcon.
Ja. So, Kirk will gar nicht mehr versuchen, Taylor die Nummer mit dem Aquarium zu erklären. Sie fragt aber trotzdem nochmal nach Spock, weil der war noch ein bisschen weirder als Kirk. Ne?
Ja.
Und da muss Kirk jetzt mal eine Ausrede für dessen seltsames Verhalten im Aquarium finden. Und das tut er mit dem Free Speak Movement und LDS.
Genau. So. Und sie fragt nochmal, LDS.
Ja. Genau, also Spock sei in den 60er Jahren Teil des Free Speak Movement in Berkeley gewesen.
Das Free Speak Movement in
Was
Berkeley.
Was weißt du wohl darüber?
Nicht so wahnsinnig viel, aber wahrscheinlich hat es was mit Reden zu tun, vielleicht hat es was mit Apartheid zu tun, vielleicht hat es was mit Bürgerrechten zu tun. Andi nickt und schüttelt den Kopf abwechselnd.
Ja,
soll ich noch weitermachen? Er kann die Fragen mit Ja und Nein beantworten.
Wir machen jetzt mal ein bisschen Storytelling. Ne?
Ja.
Also, du hast mir ja beigebracht, dass man solche Geschichten am besten mit Storytelling erzählt.
Ne? Immer, also. Ja, alles.
Also brauchen wir erstmal einen Protagonisten.
Ja, Martin Luther King.
Nee, wir nehmen Jack Weinberg.
Okay.
So. Und wir nehmen Jack Weinberg im Jahr 64 und zwar in der University of California in Berkeley.
Ja.
So. Okay. Also Jack Weinberg, ich zeige ihn dir mal gerade. So sieht er in dieser Zeit aus. Ne?
Wow. Würde auch heute wieder auf jeden Fall durchgehen. Eine strubbelige Mittellangfrisur, Olibar, ja, und so ein kurzes Hemd. Auf jeden Fall Style.
Ja, das Bild hängen wir auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch mal Jack Weinberg angucken. Das Bild ist auch aus 1964 und das ist exakt von dem Moment, über den wir gleich mal reden müssen.
Okay.
So. Also, kurze Einordnung, in welcher Situation die USA da gerade mal grob war. 1964.
Mhm.
So. Kurzum, John F. Kennedy war im November 63 ermordet worden. So. Damit einher ging so eine ganze Menge Verschwörungstheorien, also so Inside-Job des FBI und was auch immer. Ne? Also Aufruhr in der Gesellschaft, auch dadurch. So. Im August 63, also noch kurz davor, hatte Martin Luther King seine berühmte I Have a Dream-Rede gehalten, inklusive Marsch auf Washington.
Mhm.
So, ne? Also auch da, Bürgerrechtsbewegungen kamen langsam in Schwung. Und das führte dann dazu, dass Kennedys ehemaliger Vizepräsident und neuer Präsident Lyndon B. Johnson, also Nachfolger direkt von Kennedy, im Juli 64 den von Kennedy schon vorgeschlagenen Civil Rights Act verabschiedete.
Mhm.
Schon mal gehört?
Kommt mir nicht völlig unbekannt vor.
Diskriminierungsverbot an öffentlichen Orten.
Mhm.
Es ging natürlich vor allen Dingen um Black People.
Ja.
Ne? So. Integration in Schulen, andere öffentlichen Einrichtungen. Ne? Also einfach, es ging ganz viel um Bürgerrechte, Verbot der Diskriminierung am Arbeitsplatz und so weiter. bahnbrechender Bürgerrechtsbeschluss quasi, das umfassendste Bürgerrechtsgesetz der USA ever.
Und also auch vor allen Dingen um Gleichsetzung, ne? Genau. Also gleiche Rechte für alle.
Genau. Mhm. Ja. So, und man muss natürlich aber auch sagen, innenpolitisch war dieses Gesetz natürlich kontrovers, weil es war wirklich sehr, sehr progressiv für diese Zeit. Und der Kampf gegen die Diskriminierung ist nicht zu Ende, indem man sie illegal macht. Also, ne? Also das muss natürlich weitergehen.
Klar.
Und es ging auch weiter. Mhm. So. Außenpolitisch parallel, ne? Also wir sind so im Jahr 63, 64, außenpolitisch eskalierte aber parallel der Vietnamkrieg. Also Juli Civil Rights Act, August Tonkin-Zwischenfall, den hatten wir in der letzten Folge schon mal. Mhm. Ne? Da hatten nordvietnamesische Boote US-Zerstörer im Golf von Tonkin angegriffen. Man muss sagen, vermeintlich, also heute ist gut belegt, dass zumindest der zweite Angriff höchstwahrscheinlich nie stattgefunden hat.
Okay.
Sondern auf Fehlinterpretation der Radarsysteme beruhte. Anyway, Lyndon B. Johnson auf jeden Fall nahm das als Blankoscheck für alle militärischen Aktionen in Vietnam. So. Und da Kennedy ordentlich aufgerüstet hatte, war da natürlich auch einiges da, was man da auffahren konnte.
Ja.
So, in Vietnam. Aber auch nochmal in Politik. Johnson startete im Januar 64 auch noch den War on Poverty.
Mhm.
So. Hat man vielleicht im letzten Jahr öfter mal gehört, weil der da quasi 70 Jahre alt geworden ist. Also dieser War on Poverty oder 60? 60 Jahre. 60 Jahre. 64 plus 60.
Ja, ergibt Sinn.
Das war so ein Regierungsprogramm gegen die Armut. Richtig große Reformen, Verbesserung des Bildungswesens, bessere Gesundheitsversorgung, Medicare, spricht man heute relativ häufig drüber, ja. Ne, über Medicare, das ist so eine Krankenversicherung für ältere Menschen gewesen, ne? Weil in USA gibt es halt keine flächendeckende Krankenversicherung als einziges Industrieland. Ne?
Bis heute nicht.
Ja. Genau. Und Medicaid, das ist noch was anderes, das ist medizinische Hilfe für ärmere Bevölkerungsgruppen, das wurde alles da an dieser Stelle von Lyndon B. Johnson quasi gestartet. Das meiste kam erst 65, aber das war klares Wahlkampfprogramm von Johnson, weil natürlich Johnson zwar Nachfolger von Kennedy war, aber im November, glaube ich, 64 sollte er neu gewählt werden.
Ja.
Das heißt, Johnson hat da richtig viel gestartet, aber auch viel in seinen Wahlkampf reingebracht, um dann eben nochmal wiedergewählt zu werden. Also, Stärke zeigen in der Außenpolitik, Liberalisierung in der Innenpolitik. Das alles war quasi das Programm von Johnson und führte dann auch dazu, dass Johnson die Wahl gegen so einen erzkonservativen Republikaner im November erdrutschartig gewann. Eine der größten Siege jemals bei einer US-Präsidentschaftswahl. Der hat über 60% der Stimmen bekommen.
Ach krass, okay. Mhm.
Also offensichtlich kann man mit Liberalisierung der Innenpolitik in den USA auch Wahlen gewinnen.
Oder konnte es damals zumindest.
Oder konnte es.
Ja.
Auf der anderen Seite halt Stärke in der Außenpolitik, militärische Stärke zeigen, hat wahrscheinlich auch an vielen Stellen in den USA immer mal wieder gut funktioniert.
Absolut.
Anyway, in diesem Klima befinden wir uns also gerade rein zeitlich, wenn wir uns Jack Weinberg angucken. So. Und wo befinden wir uns? In der University of Berkeley, University of California.
Mhm.
Wunderschöne Uni, guter Ruf auch. Ne? Direkt an San Francisco Bay, also noch schöner Ausblick quasi. Ah, ne, so.
Herrlich.
Aber die Universitätsführung hielt in dieser Zeit zunächst einen eher konservativen Kurs bei und hatte dann Mühe, mit diesem liberalisierenden Klima in der Gesellschaft auch wirklich Schritt zu halten.
Mhm.
Also die Uni versuchte so politische Aktivitäten auf dem Campus möglichst stark zu regulieren. Ne?
Verstehe.
Reglementieren und sowas. Malcolm X wollte da zum Beispiel 63 eine Rede halten, dann wurde zunächst das Rederecht verweigert, dann durfte er nachher doch noch reden. Malcolm X war ja in der Nation of Islam. Das sah dann die Uni nicht als religiöse Organisation an, zumindest nicht als legitime. Viele Diskussionen, man kann über Malcolm X auch noch ganz viel diskutieren, auch über seinen Konflikt mit der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King.
Ja.
So. Mhm. Wir wollen nicht zu viel abschweifen im Abschweifen.
Das überrascht, aber so. Ja, ich folge.
So. Bis 64 gab es in Berkeley dann auch Regeln, die das Verteilen von Flugblättern und Spendenaktionen für politische Zwecke auf dem Campus verboten.
Mhm. So. Krass.
Also, auf der einen Seite natürlich StudentInnen, ProfessorInnen, die liberalisierten sich immer mehr. Ne? Mhm. Also, dass die Leute, die da wirklich Bildung gemacht haben, Forschung gemacht haben, da war ganz, ganz viel Liberalisierung am Start. Die Universitätsführung kam nicht so mit.
Ist ja strange, okay.
Ja,
gerade an so einem Ort, ja.
Aber es ist halt häufig so.
Ja.
So, also jetzt haben wir noch ein bisschen die Zeit beschrieben. Und die Uni. Jetzt gehen wir mal zu Jack Weinberg. Mhm. Der war ehemaliger Student an der UC Berkeley, der sich auch stark in dieser Bürgerrechtsbewegung engagierte. War 64 offiziell kein Student mehr, arbeitete aber auf dem Campus und hat dann auch Flugblätter verteilt dort. Oh. Für den Congress of Racial Equality.
Und es gab noch das Flugblätterverbot.
Richtig. Mhm. So. Also Congress of Racial Equality, kurz vorm CORE, das ist so eine US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation, die 42 gegründet wurde. Und hat dann auch später eine zentrale Rolle in der Bürgerrechtsbewegung gespielt. Waren für die Abschaffung der Rassentrennung, für gleiche Rechte für Afroamerikaner und so weiter. Mhm. Und die Taktik, ist ganz spannend, war gewaltfreier ziviler Ungehorsam. Mhm. Also Vorbild war Mahatma Gandhi. Mhm. Ne, so. Die haben also so Sit-ins gemacht, Freedom Rides und sowas, Protestaktionen, Demos und so weiter. Ne, aber alles hundertprozentig gewaltfrei. Mhm. Ne, so. Fanden die Unis natürlich doof, diese ganze Aktion der CORE, ne, inklusive Jack Weinberg. Und weil die Universitätsleitung ja entschieden hatte, hier werden keine Flugblätter verteilt.
Ja.
So. Besonders betroffen für dieses Verbot war die Sproul Plaza. Zentraler Ort, also quasi mitten im Campus, ne, so ein ganz, ganz zentraler Ort. Und ein beliebter Treffpunkt natürlich auch für solche Aktionen. So.
Klar.
Übrigens bis heute. Mhm. So, 1. Oktober 64, da stand Jack Weinberg an so einem Informationsstand auf der Sproul Plaza, verteilte er Material. Ne? Mhm. Und was passierte?
Er wurde festgenommen.
Von wem?
Des Uni-Sicherheitsdienstes.
Tatsächlich, also die Campuspolizei.
Ja.
Also die großen Universitäten in den USA haben schon mal so eine Campuspolizei, die sich um Sicherheit und Ordnung um Campus kümmert.
Die wohnen ja meistens auch alle da irgendwie, ne? Also ja. Das heißt, es gibt viele junge Menschen, die wilde Dinge tun.
Genau. Und dann arbeitet die halt mit der normalen Polizei irgendwie zusammen und sowas, aber haben dann eingeschränkte Rechte auf dem Campus, dann eben kurze Verhaftungen vorzunehmen und dann eventuell auch an die richtige Polizei zu übergeben oder
ja,
sowas.
Es gilt, ne? Gilt ja dann sowas wie, ne? Es ist ja sowas wie Hausrecht, ne? Ich meine, ich kann nicht auch einen Ladendetektiv erstmal festhalten.
Genau. Die Polizei nimmt also Jack Weinberg fest und setzt ihn in ein Polizeiauto. Erinnere dich an das Foto, das du da eben gesehen hast.
Ach, das war ein Polizeiauto.
Das war ein Polizeiauto.
Wow, dafür sieht er aber brillant aus im Polizeiauto.
Das Polizeiauto steht direkt auf der Plaza. Jack Weinberg wird reingesetzt.
Ja.
Und dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Innerhalb von Minuten versammeln sich Hunderte von Studenten um dieses Polizeiauto. Weil die Jack Weinberg unterstützen wollten. Mhm. Und der blieb die ganze Zeit ganz still im Auto sitzen. Passiver Widerstand. Mahatma Gandhi. So.
Geil.
Die Studenten beginnen also, das Polizeiauto als so eine provisorische Rednerbühne zu nutzen, steigen da also oben drauf, ne, halten Reden und so weiter, ne, hielten Reden.
Und er bleibt unten drin sitzen.
Er bleibt ganz stoisch unten drin sitzen, auch die beiden Polizeileute sitzen dann vorne drin, so gibt's auch Fotos ohne Ende von.
Geil.
Halten da also spontane Reden darüber, warum die Einschränkung politischer Freiheit ungerecht ist. So. 32 Stunden lang bleibt das Auto blockiert. Immer mehr Studenten schließen sich da an. So.
Und die Polizisten und hier unser Protagonist bleiben 32 Stunden da sitzen.
Ja.
Genau. Pinkeln und so.
Keine Ahnung. Darüber habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden.
Ja.
Wie auch immer.
Maybe a little bit legend.
Aber es war ja alles friedlich.
Ja.
So. Es wurde im Endeffekt dann zu einem Symbol des Protests. Davon gibt es sehr, sehr viele Fotos. Jack Weinberg im Auto, die beiden Campuspolizisten vorne. Jack Weinberg lebt übrigens noch. Mhm. Der ist 82, Aktivist. hat später den berühmten Satz "Don't trust anyone over 30" geprägt. War so ein bisschen witzig gemeint. Ne? Ja. Ist aber dann so ein bisschen Motto der Jugendbewegung der 60er Jahre geworden. Nach 32 Stunden gab die Polizei auf, ließ Jack Weinberg frei und der Vorfall mobilisierte dann tausende Studenten und führte direkt zur Gründung des Free Speech Movement. Also der Gründungsmythos quasi, das ist wirklich passiert.
Ja.
Deswegen ist Mythos vielleicht das falsche Wort, aber im Endeffekt ist das die Gründungsveranstaltung gewesen für das Free Speech Movement.
Das ist aber eine schöne Geschichte. Also mega gut.
Und das war tatsächlich der erste große Massenprotest an einer amerikanischen Universität. Mhm. Und hat dann wirklich ein neues Zeitalter angefangen. Wir waren im Jahr 1964. Ne? Mhm. Unter den Protestierenden war auch Mario Savio. Das ist wichtig, weil der dann quasi das Gesicht des Free Speech Movement wurde. Mhm. Bis heute heißen die Treppen vor dem Hauptgebäude der Uni am Sproul Plaza heißen Mario Savio Steps. So.
Weil er da auch drauf gestanden hat und geredet
hat. Genau. Ja. Ja. Mhm. Und das Free Speak Movement war dann natürlich eine von allerdings vielen Wurzeln dieser 68er-Bewegung, die ja auch wirklich die gesamte Welt verändert hat.
Ja. Ja. Naja, und da sieht man halt auch, nur das als kurzer Verweis auf die aktuelle Zeit, dass Demokratie funktioniert. Ja. Ne? Also, dass es funktioniert, wenn man sich für was einsetzt und auf die Straße geht und laut wird und redet und diskutiert.
Ja,
und
so, ne? Ja. Wir haben vor ein paar Jahren in dieser unserer realen Zeit noch über ein großes Problem gesprochen, das jetzt offensichtlich gelöst worden ist, weil man spricht so selten noch drüber irgendwie, den sogenannten Klimawandel.
Ach so, ja, ich glaube, der ist gelöst. Ja, ja. Ja,
also weil irgendwie spricht keiner mehr drüber, dann muss er wohl gelöst sein.
Ja, absolut, oder? Ja, er muss gelöst sein. Ja.
Genau, und der ist ja auch entstanden, weil sich eine damals, glaube ich, 7-Jährige oder wie alt war sie, ich weiß nicht, vielleicht war sie auch 12, glaub, hat sich vor irgendein Gebäude gesetzt und hat gesagt, wir machen jetzt einen Schulstreik für Klima.
Ja.
So.
Ja, also.
Weltweite Bewegung. Boom.
Das, genau, es bringt was, es bringt was. Ja. Fridays for Future und so weiter, es bringt was, absolut, ja. Und umso wichtiger ist das auch in diesen Zeiten, wo wir in einer Wahlsendung hier gerade sind, ne, vor den nächsten Wahlen, ja.
Ja. Also. Demos wirken.
So. Demos wirken.
Ich habe aber jetzt auch noch so ein bisschen Kritik am Film. Weil jetzt wissen wir, was das Free Speak Movement ist.
Ne? Ja.
Und ich finde ehrlich gesagt, dass Star Trek hier das Free Speak Movement ein bisschen mit LSD in Verbindung bringt. Und das finde ich ein bisschen perfide.
Ja.
Weil das Free Speak Movement, das hat sich halt für politische Freiheit eingesetzt. So. Und LSD-Befürworter waren eher bei geistiger Befreiung. Ne? Also das ist ja, das hat ja auch irgendwo mit dieser Hippie-Kultur zu tun. Aber und beide Bewegungen haben auch Schnittmengen. Und beide Bewegungen stehen irgendwie für Nonkonformismus.
Ja, ja.
Aber das ist so ein bisschen diese, wie die Tendenz von konservativen, progressive Bewegungen gerne zu diskreditieren. So, also, weil wir müssen das vielleicht so ein bisschen im Blick nehmen. Das Free Speak Movement wird hier direkt so ein bisschen als Drogenkultur diskreditiert.
Ja, absolut. Ja, ja. Und so alles so über diesen 68er-Kamm geschert, so, ne?
Ja. Und jetzt noch im Zusammenhang mit anderen Sachen in dem Film. Oder mal einer anderen Sache, Spock macht den Nackengriff bei einem Punk.
Ja.
Ist Star Trek 4 vielleicht ein konservatives Manifest?
Ist es vielleicht von konservativen Menschen gemacht worden?
Zumindest muss man da vielleicht so ein bisschen gucken, wie natürlich so ein Film vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst auch ein bisschen Politik macht.
Ne, er macht ja auf jeden Fall immer den Zeitgeist mit, in dem er so unterwegs ist. Und ne, also da muss man vielleicht nochmal daran denken, wo wir da gerade unterwegs sind und in welcher politischen Situation und wer gerade Präsident ist und dass der Zeitgeist halt doch ein deutlich anderer ist als in den 60ern oder in den 70ern.
Der Film war von Anfang an als politischer Film ausgelegt. Der war von Anfang an als Umweltfilm ausgelegt. Das hat Nimoy immer wieder gesagt, aber natürlich war es auch ein Film, der irgendwo in der politischen Landschaft der USA stattfand. Und
die heißt Ronald Reagan zu der Zeit, ne? Mhm. Und das ist, der war jetzt nicht als besonderer Freigeist bekannt, sag ich mal.
Nein, so. Und ich finde, man kann, wenn man da so näher mal das ranzoomt und guckt, warum sagen die bestimmte Sachen in diesem Film, warum machen die bestimmte Sachen in dem Film, kann man schon auch so ein bisschen Kritik daran üben, wie hier Sachen auch diskreditiert werden und das ganz unterschwellig.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht auch noch nicht mal bewusst, also vielleicht wollten die es auch gar nicht.
Ja.
Aber trotzdem, naja, okay, Free Speak Movement und LSD, das ist im Prinzip ein Ding.
Ja. So. Ja, vielleicht auch in so einer Zeit, wo man sich wieder da so ein bisschen von emanzipiert hat, von diesem ganzen Hippie-Kram, von diesem, ne, also jetzt machen wir mal wieder was Handfestes so und das ist vielleicht auch so dieser Blick, also der etwas undifferenzierte Blick auf das, was wir so hinter uns lassen wollen. So,
ja, genau. Ja. Und wir müssen natürlich noch sagen, LDS ist natürlich offensichtlich ein Gag, ne? Also Kirk wusste nicht mehr genau, wie die Droge heißt, deswegen sagt er LDS. Wir können jetzt natürlich noch darauf eingehen, dass LDS tatsächlich das Kürzel für die Mormonenbewegung ist.
Ja.
Latter-day Saints.
Ja.
Aber
ja,
ich glaube, war nicht hier gemeint, das war einfach ein Gag. Und auch, dass Lower Decks später die Verkürzung LDS bekommen hat, so wie TOS und TNG und sowas. Auch darüber müssen wir wahrscheinlich nicht sprechen.
Nee, vermutlich. Das
ist auch eher wohl nur ein Zufall.
Möglicherweise. Ja. Ja, wobei. Ich muss gerade an das Bündnis Wahrer Sagenknecht denken.
Wahrer Sagenknecht.
Was ja jetzt Bündnis für Sarah, Sicherheit und Werte, was war denn das andere nochmal? Wertekonservativ.
Ich dachte, sie suchen noch.
Nee, das ist ich habe es heute irgendwo gelesen. Oder nee, Dirk noch, ich habe es heute in der Zeitung gelesen. Es soll irgendwie Bündnis für Sicherheit und
Werte dann wahrscheinlich.
Werte, Sicherheit und Werte oder sowas heißen. Werte, ich glaube, es war ein längeres Wort. Aber manchmal ist ja dann kein Zufall, dass so eine Abkürzung dann plötzlich irgendwie nochmal umgedeutet wird. Wir haben ja. LDS, wir machen irgendwas. Wie nennen wir diese Serie? Star Trek, keine Ahnung.
Ja, oder sie haben sich halt an der TNG-Folge Lower Decks orientiert. Aber
das kann nicht sein. Das wäre totaler Quatsch.
Weißt du, Occam's Razor, wenn du Hufklapper hörst, denk nicht an Zebras.
Ja.
Gut. Während du auf der Homepage des Bündnisses Sarah Wagenknecht bist, Taylor will die beiden jetzt mit nach San Francisco nehmen, wo sie bereits sind. Aber anyway. So, ne? Und sie sagt, weil sie eine Schwäche für Problemfälle hat und deswegen mit Wahlen arbeite. Sie sagt wörtlich Hard Luck Cases.
Und die Wale sind Hard Luck Cases, weil sie halt in der Welt nicht zurechtkommen werden.
Wir hatten das in einer letzten Folge gesagt. Die Beschreibung von Buckelwalen als Hard Luck Cases ist sehr akkurat im Jahr 86.
Ja.
Also Buckelwale waren wirklich hart vom Aussterben bedroht und das Moratorium gegen den Walfang trat ja erst 86 in Kraft.
Bündnis für Sicherheit und Wohlstand.
Schön. Ja. Gut. Ja, haben wir auch.
Aber es ist offensichtlich nur der Arbeitsplatz.
Wer kann denn schon gegen Sicherheit und Wohlstand sein?
Ja, wer denn? Niemand. So. Ja.
So. Wir sind bei den Buckelwalen. Echte Zahlen über Bestände findet man kaum.
Ja.
Und das ist echt schwierig, weil ich wirklich sehr, sehr lange gesucht habe, um mal wirklich mal die Bestände im gesamten 20. Jahrhundert zu beobachten, quasi.
Ich glaube, wenn man das mal, es hat bestimmt mal irgendwer gemacht, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich dramatisch ist.
Man findet wirklich sehr, sehr wenig klare Zahlen, aber es gibt so ein paar Punkte, an denen man Zahlen findet, die so geschätzt werden. Und ich habe KI jetzt mal gebeten, aus allen verfügbaren Informationen irgendwie so einen Graphen zu extrapolieren.
Ja.
Und da starten wir im Jahr 1900 mit von KI geschätzt über 140.000 Tieren im Jahr 1900.
Ja.
Und sind im Jahr 1960 auf knapp 5.000 Tiere.
Das ist so krass.
So. Danach gibt es dann eine leichte Erholung, aber erst ab dem Moratorium in 86 geht es dann wirklich wieder aufwärts und heute könnte man wieder bei 130.000 Tieren sein.
Ach krass, guck mal an.
Fast wieder auf dem Stand von 1900.
Ist ja nichts passiert, hervorragend.
Allerdings bedroht der Klimawandel die Nahrungsquellen und aber wirkliche Hard Luck Cases sind Buckelwale heute tatsächlich nicht mehr. Oder stand jetzt nicht.
Gute Nachricht. Das hätte ich nicht gedacht. Ja.
So. Mhm. Ja. So, und das wollte ich dir einfach jetzt, wollte ich nochmal kurz einschieben, weil dann haben wir tatsächlich auch mal über Wale geredet.
Finde ich gut, ja. Es ist ja, ne? In der Wahlsendung muss man über Wale reden.
So. Das Auto, das Taylor fährt, ist übrigens ein Chevrolet CK Pickup der dritten Generation. Modellreihe zwischen 73 und 80.
Vielen Dank für diese Information. Ganz schön heruntergekommen. Aber ich mochte es ganz, ganz gerne. Weil das so dieses typische amerikanische Autogefühl, ne? Ja. So Schaltung am Lenkrad, also Automatikwellhebel am Lenkrad. Ja. Wenn die einsteigen, wackelt alles, weil die Federung so weich ist. So.
Ja. Ja, so, ja. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass der Wagen jetzt halt bestimmt schon 10 Jahre alt ist und dann, keine Ahnung, immer wieder eine Tonne Schrimps rumfährt oder sowas.
Naja, und dann noch die salzige Luft, ne? Im Norden von San Francisco.
Aber die sind auch so detailverliebt bei manchen Sachen.
Ja.
Bei manchen auch nicht, aber bei manchen Sachen sind sie so detailverliebt. Wenn du dir diesen Chevy genau anguckst, ist rechts unten auf der Stoßstange so ein kleiner Aufkleber vom Citation Institute.
Wirklich?
Ja. Und das Witzige ist,
I love Wales.
Das Witzige ist, den siehst du natürlich jetzt mittlerweile mit diesen hochauflösenden Abfilmdingern, die man mittlerweile sieht. Also der Film ist ja in 4K erschienen und sowas, da kannst du das sehen. Aber in der Ursprungsfassung, die dann im Kino gelaufen ist, keine Chance.
Ja.
Da siehst du das auf gar keinen Fall. So. Aber das finde ich natürlich schön. Ne?
Voll. Natürlich die Frage, ob sie es irgendwie digital nachher drauf gemacht haben und weil sie gesehen haben, oh, jetzt sieht man diesen Aufkleber und da steht drauf
Monterey Bay Aquarium.
I love Ronald Reagan, was weiß ich.
Ja, nee, ich habe wirklich das Gefühl, dass sie da einfach einen Aufkleber drauf geklebt haben.
Okay.
Also das Logo ist ja das, was das Monterey Bay Aquarium auch wirklich hat.
Ne? Ja.
Aber daneben steht tatsächlich auch Cetacean Institute.
Schön.
Also das finde ich ganz nett. So, vielleicht gehen wir noch zwei Sätze weiter.
Übertreib's nicht.
Sie warnt Kirk und Spock noch, nichts zu versuchen. Zur Not hätte sie ein Tire-Iron immer griffbereit.
Ist das ein Golfschläger?
Nee, das ist tatsächlich so ein, wie nennen wir das denn? Radmutternschlüssel.
Ach so. Ach, Tire. Ja, ja. Alles klar.
Ja. Also, wichtig für uns, Taylor ist jetzt keine so klassische Damsel in Distress, die kann sich wehren. Ne? Das ist jetzt wirklich auch eine Frauenfigur, die hier aktiv ist.
Es ist schon auch eine, nicht in allen Facetten, aber es ist schon auch eine recht selbstbewusste Frauenfigur, die hier gezeichnet wird. Ne?
Ja.
Die schon, wo wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass wir halt die 70er und 68er Bewegung vielleicht ein bisschen hinter uns lassen, aber vielleicht schon auch ein Produkt ist dieser Bewegung.
Ja.
Ne? Also ich hab schon das Gefühl, dass wir es hier mit einer Frau zu tun haben, die so gezeichnet worden ist, als dass sie für sich selber einstehen kann, als dass sie, ne, sie ist berufstätig, das war ja auch lange Zeit irgendwie so, ne? Und sie hat einen eigenen Geist, sie trifft eigene Entscheidungen, ist selbstbewusst, bietet den beiden die Stirn und so weiter. Also das gab es auch nicht in jedem Film.
Ja, dazu kommt gleich noch ein zweiter Satz, den sie sagt. Und da können wir da vielleicht sogar noch mal ein bisschen vertiefen.
Reißt das alles wieder ein?
Nee, da können wir vertiefen sogar noch mal reingehen. Aber es ist ja so, als sie dieses mit dem Tire Iron sagt, ist so ein bisschen auch der ernste Hintergrund ihrer Warnung. Ich habe mir mal die Raubüberfallrate 1986 angeguckt.
Was du dir alles anguckst, ey.
Ja,
ja.
Das ist dieses Format hier, oder?
Absolut.
Und das ist tatsächlich dann ein ernster Hintergrund, weil die Raubüberfallrate in den USA lag 86 bei rund 220 pro 100.000 Einwohnern. Die Mordrate in San Francisco 20 pro 100.000 Einwohner.
Huch.
Ist fast doppelt so hoch wie heute. Also sie ist ja heute schon hoch.
Ja.
In den USA ist ja grundsätzlich die Mordrate sehr, sehr hoch.
Ja, weil jeder halt so eine blöde Waffe dabei hat. Ja.
Genau. Also das ist
super Idee.
Ja. Aber das war damals noch mal ordentlich höher. So Gewaltverbrechen, Autodiebstähle waren gerade in so Städten wie San Francisco total weit verbreitet. So.
Krass.
Und es war wohl in dieser Zeit, in der so Carjackings, ne, also bewaffnete Autodiebstähle und sowas, gar nicht so ungewöhnlich waren, war es auch nicht ungewöhnlich, dass alleinreisende Frauen improvisierte Waffen dabei hatten, wie so ein Tire Iron. So.
Krass.
Also zur Selbstverteidigung.
Ja, ja, schon klar. Ja.
Es war tatsächlich, glaube ich, es gibt so eine Empfehlung, dass Frauen auf jeden Fall Waffen dabei haben sollen, wenn sie allein im Auto sind.
Schöne Welt.
Ja. Ja, so. Taylor spricht dann Spock natürlich als erstes auf Berkeley an. Ah, sie waren in Berkeley?
Ja.
Und er sagt, nein.
Vulkanier können nämlich nicht lügen.
Außer sie tun es.
Ja. Well.
Ich habe nochmal mal kurze Beispiele, wir wollen ja noch ein bisschen über Star Trek reden. Ne? Also mal paar kurze Beispiele aus TOS. Weil wir immer wieder diese Anspielung machen, ja, Vulkanier können ja nicht leben.
Yeah.
The Enterprise Incident. So. Die Enterprise stolpert in eine romulanische Falle und Kirk tut so, als wäre er total durchgedreht.
Ja.
Und wer muss das Ganze dann retten? Spock.
Mhm.
Der präsentiert sich als eiskalte Logiker. Ne? Und tischt der romulanischen Kommandantin ein Märchen auf. Er sei unzufrieden mit der Sternenflotte und sei jetzt bereit, die Seiten zu wechseln. Und die Romulanerin fällt komplett auf ihn rein, wahrscheinlich, weil sie denkt, hey,
das ist ein Vulkanier. Da kann ich lügen.
Perfekt.
Also hat er das vielleicht heimlich geübt, also so als Softskill von den Menschen also hier abgeschaut.
Mhm.
Vielleicht können das so richtige Hardcore-Vulkanier.
Und dann kann das leider aber 20 Jahre später nicht mehr.
Ach so, ja.
Komisch.
Ja, ist ein Problem, das stimmt allerdings.
Anderes Beispiel, Errand of Mercy. Ne? Kirk und Spock müssen sich undercover auf Organia verstecken, weil die Klingonen Ärger machen. Und Kirk improvisiert sofort und sagt, wir sind Händler. Und Spock?
Nein.
Der geht einfach mit. Und als die Klingonen ihn dann ausfragen, tut Spock so, als wäre er nur so ein harmloser, vulkanischer Kaufmann, der mit allerlei wertlosen Gütern handelt. glaubt ihm natürlich kein Schwein. Und, aber er bleibt die ganze Zeit so völlig Pokerface dabei und sagt dann später den schönen Satz, dass seine Aussagen eine Interpretation der Wahrheit waren.
Pokerface ist so ein mächtiges Wort geworden. Egal, ich habe einen Ohrwurm.
Eine Interpretation der Wahrheit, keine Lüge.
Es ist eine schöne Umschreibung für eine Lüge eigentlich, ja.
Zuletzt mal ein Beispiel für eine Folge, die du hundertprozentig auch gesehen hast.
Ja.
The Menagerie.
Ja.
Spock Cloud.
Stimmt.
Die Enterprise.
Ja.
Also, really, so. Und das tut er, indem er eine komplette Fake-Kommunikation mit der Sternflottenbasis fälscht, um Kirk auf eine falsche Spur zu setzen. Und danach täuscht er noch eine Fehlfunktion der Autopilotenkontrolle vor, um den Kurs nach Talos 4 zu verschleiern. Und als das auffliegt, sagt der Captain, ich hätte sie darüber informiert, wenn es mir möglich gewesen wäre. Und ich sag, Dude, du hast die Enterprise gekapert. Das ist jetzt kein Versäumnis der Informationskette. So, wie willst du das denn noch als nicht lügen?
Na, ist schwierig. Es ist schwierig.
So, und das sind nur die TOS-Beispiele. Aber Wir müssen ja auch nur die TOS-Beispiele, weil eine andere Serie haben wir zu dieser Zeitpunkt ja noch nicht.
Nee.
So.
Obwohl, nee.
Wir haben TAS, aber
ja.
Gut. Gut, Kirk begründet Spocks Antwort mit Memory Problems.
Oh, LDS, ja.
LDS, okay. Und Taylor fragt Kirk dann, wo er herkommt. Und er sagt Iowa.
Und das stimmt sogar.
Das war tatsächlich schon Kanon. In TOS wurde in der Episode The Deadly Years Kirks medizinische Akte eingeblendet. Und da stand Geburtsort Riverside, Iowa in 2233. Später sieht man ja in der Kelvin-Timeline Szenen aus Riverside.
Ja. Ne?
Aber in der Prime-Timeline haben wir uns da nie irgendwie besonders lang mit beschäftigt. Riverside, Iowa habe ich mir mal bei Maps angeguckt.
Ja.
Absolutes Kuhkaff. 1000 EinwohnerInnen. Irgendwo im Nirgendwo, 200 Kilometer westlich von Chicago. Und im Jahr zuvor, in 1985, hatte ein Stadtrat aber mal eine richtig gute Idee für Stadtmarketing.
Er hat eine Enterprise ins Feld gesetzt.
Also Riverside brauchte ein Motto für das jährliche Stadtfest. So.
To boldly go.
Und dann kam so ein Stadtrat und sagte, Moment mal, Gene Roddenberry hat doch in The Making of Star Trek geschrieben, dass Kirk aus Iowa kommt. Zack, einstimmige Entscheidung. Riverside ist ab sofort der offizielle zukünftige Geburtsort von Captain James T. Kirk.
So. The future birthplace oder was? Ja,
also, genau.
Sehr geil.
Und weil man es ordentlich machen wollte, hat man das Ganze dann mit einem Gedenkstein im Stadtzentrum.
Natürlich.
Und einer Nachbildung eines Star Trek-Raumschiff untermauert. Damit niemand mehr vergisst, wo die Reise ins All beginnt, bekam die Stadt dann auch gleich einen passenden Stadtslogan. Where the Trek Begins. So, und ich gehe jetzt mal kurz hier auf den Browser so und das kannst du mal gerade Riverside, Iowa.
Ja.
So siehst du hier, ne, wenn wir da jetzt von Köln hinreisen wollen, 14 Stunden, 40 Minuten.
Gar nicht so lang, hör mal.
Es gibt eine Homepage, die heißt riversideiowa.gov.
Ja. Welcome to Riverside, Iowa, future birthplace of Captain James T. Kirk.
Und oben ist ein Logo.
Where the, was ist da durchgestrichen? Da
stand Where the Best Begins.
Achso, Where the Track Begins. Geil.
Ja.
Aber schon, also sehr klassisch angelegt, aber mit einem zwinkernden Auge so ein bisschen, ne?
Ja, schon, absolut. Ja. Man kann jetzt irgendwie in diesen Stadtkalender mal gehen, ne?
Ja.
Und da steht halt super wenig drin. Also ab und zu gibt's Dienstag irgendwie so eine Stadtratssitzung hier um 6 Uhr, ne? Und keine Ahnung, ne? Also, ja, wann wird die Wasserrechnung geschickt und so, ne? Alles relativ uninteressant,
ja.
Ne? Aber geh doch mal in den Juni, so. Und dann bist du plötzlich, nee, sind wir noch gar nicht im Juni, wir sind jetzt im Mai. Hier sind wir im Juni, ne?
Ja.
Und guck mal hier, 26., 27., 28.
Track, was steht da? Trackfest.
Trackfest im Hallpark.
Drei Tage lang.
Und das ist eine sehr, sehr schöne Nummer. Und ich will da unbedingt mal hin.
Nach Iowa? It's in the middle of nowhere.
Die machen da tatsächlich eine kleine Convention.
Das ist ja geil.
Im Jahr 2024 war unter anderem auch Terry Farrell da.
Wie geil.
Und es gibt eine Star Trek Parade. Sonntags morgens.
Das ist ja geil.
Und ich habe mir mal das Programm des Trackfest 2024 ist noch nicht draußen, ja, aber 2024 angeguckt. Mal so ein paar Highlights. Intergalactic Pet Show. Du verkleidest dein Haustier als Star Trek-Tier. Als Tark.
Moment.
Als Triple. Als Zillat.
Lass mich das noch ganz kurz festhalten. Also das ist, das machen da vor allen Dingen die Einheimischen und da kommen da auch wirklich dann viele Leute.
Ich glaube, dass da auch Leute hinkommen von extern. Aber vielleicht machen es auch nur die Einheimischen.
Muh.
Das ist eine Kuh. Das ist super. Ja, gesponsert von der Fekir Family steht da übrigens, also nach diesem klingonischen Umweltmonster da benannt ist irgendwie. Mhm. Dann war letztes Jahr John Paladine da, der ist so ein Make-up-Guru, der wirklich der bei Star Trek mitgearbeitet hat.
Ja.
Und der hat hat Fan-Make-up gemacht. Also du konntest dich da als Klingone, Vulkanier oder sowas schminken lassen.
Also so wie auf dem Kindergeburtstag. Ja. Nur für Erwachsene, ja.
Und abends saufen die dann.
Ne? Ja, klar.
Und seit 2023 brauen die ihr eigenes Bier. 2023 haben sie angefangen mit Bajoran Ale. Ne?
Ja, klar.
Klar. Diesmal war es Trilsner Bräu.
Wow.
Wortspiel aus Pilsner und Trill. Zur Feier davon, dass Terry Farrell halt vorbeigekommen ist.
Natürlich. So. Jesus. Ja, da müssen wir hin.
Das ist doch super, ja, oder? Also Riverside, Iowa, das Mekka für Kirk-Fans, muss man sagen. Ne?
Ja, so klingt es auf jeden Fall. War Kirk selber schon mal da? Ist das überliefert?
Habe ich nicht gefunden.
Ja, okay. Das wäre ja ganz spannend.
Aber er hat ja auch in den letzten Jahren erst wieder irgendwie seine Liebe für Conventions sowas entdeckt.
Ja.
Zwischendurch hat er immer mal gesagt, habe ich nie gesehen, Star Trek. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Interessant. Ja, ich habe ihn, ich habe jetzt nochmal einen Ausschnitt gesehen, ich glaube, es war aus dem letzten Jahr. Er ist ja mittlerweile 93
oder 94.
Ja, genau. Da war er bei, ich glaube, Jimmy Kimmel, weil mal wieder irgendeine Doku bei seinem Leben rausgekommen ist. Und der ist schon krass, wie fit er ist.
Also ne? Geistig richtig fit. Ja.
Ja, und auch echt doch verhältnismäßig schnell und so. Ne? Ja. Also das ist schon erstaunlich.
Ja.
Ja, und er hat sich da relativ lange über den Klimawandel ausgelassen und genau, hat nochmal irgendwie gesagt, so hier Leute, wir müssen was tun und die Welt geht für die Hunde und so.
Das ist gut.
Und da war ich doch angenehm überrascht, dass er vielleicht auch politisch nicht total vernebelt ist.
Ja.
Ja.
Nicht in allen Belangen.
Genau.
Ja, also Riverside, Iowa, auf jeden Fall mal ein Besuch wert, wenn ihr mal in the middle of nowhere in den USA seid.
Ja.
Tatsächlich, so im mittleren Westen.
Won't happen, aber.
Ja, also es ist, glaube ich, der Osten des mittleren Westens, muss man ehrlicherweise sagen, aber.
Mein Gott, das sind Details.
Ja.
Das ist so groß, da kann man, also, ja.
Flyover State. So.
Ja.
Taylor fragt jetzt mal nett nach, was sie da wirklich im Citation Institute wollten. Und sie sagt dann noch, sie hofft, dass das nicht so ein Macho-Ding war, denn sie hasst ja diesen Macho-Stuff.
Auch ganz interessant, ne? Ja. Ist auch ein Satz, der mir im Ohr geblieben ist, ja.
Auch mal hier kurz historische Einordnung und warum ich das hier wieder so ein bisschen als Augenzwinkern begreife. Die 80er waren ja das Jahrzehnt des Macho-Stuffs, könnte man sagen. Ne? Also Actionhelden.
Colt Sievers.
Nee, aber Stallone.
Ja, okay, ja.
Ne? Also als Rambo und Schwarzenegger.
Ja, 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 diese ganzen.
Kommando.
Jean-Claude Van Damme.
Tom Cruise später mit Top Gun und sowas. Ne? Ich meine, ja. Die haben das Bild des ultramännlichen, harten Kerls geprägt.
Ja.
So. Und gleichzeitig befand sich die zweite Welle des Feminismus noch in vollem Gange und Frauen kritisierten genau dieses hypermaskuline Auftreten als rückständig und toxisch.
Ja. So.
Jetzt muss man aber sehen, sie spricht da ja mit Toss Kirk.
Das ist allerdings.
Und der war halt der perfekte 60er-Jahre-Macho.
Allerdings.
So, also so charismatisch, draufgängerisch, Frauenheld.
Ja.
Ne, so.
Er hat auch nicht darauf gewartet, ob eine Frau ihn küssen will. Er hat einfach geküsst.
Er hat die Kontrolle behalten.
Ja. Ne?
Hat sein Shirt verloren regelmäßig.
Absolut.
Ne? Also, absolut so. Und Gillian Taylor in Star Trek 4 lehnt mit diesem I don't go for the macho stuff genau diesen Typ Mann ab. Also das könnte auch so ein kleiner Metakommentar.
Ja. zur auf Vergangenheit.
Auf Toskirk sein, quasi.
Und das hat Shatner mit sich machen lassen, ja.
Oder er hat es nicht gemerkt, weiß ich nicht, ne? Oder es war halt auch hier wieder improvisiert, das kann natürlich auch sein.
Das kann
so. Aber es war so vielleicht auch so ein bisschen das Eingeständnis, dass die Zeiten sich geändert haben.
Ja.
Das ist ja auch Menschen können sich ja ändern.
Ja, absolut. Und also ich meine, auch das wird Shatner und Nimoy und so weiter ja auch bewusst sein, dass da Jahrzehnte zwischenliegen. Ne?
Aber das Schöne ist ja, dass diese Zeit auch so eine Zeit ist, in der beides ja weitergeht. Also die Reagan-Ära verstärkt diesen Macho-Kult, ne? Politik der militärischen Stärke, in Hollywood geht's um die harte Männer, ne, so
ja, ja.
Alles Mögliche. Aber genau in diesem Klima gab es ja auch diese Gegenbewegung. Ne? Also ja. Starke, selbstbewusste Frauenfiguren, Ellen Ripley in Alien,
ja.
Selbes Jahr,
ja.
86. Oder eben auch Gillian Taylor.
So. Ja.
Also irgendwo ist die auch so eine Gegenfigur zu diesem ganzen Machoism.
Absolut. Irgendwo. Ja.
Also ich finde das schon so einen sehr, sehr schönen Konter gegen dieses ganze klassische Macho-Klischee der 80er. So.
Es ist, ja.
Also die Zukunft oder zumindest die 80er verlangen nach einem anderen Männlichkeitsbild irgendwo.
Ja, und damit schlagen wir uns ja bis heute rum. Ne? Also es ist ja ein Thema, was sich durchzieht, auch wenn sich da vielleicht schon vieles getan hat. Aber genau, heute suchen wir ja nach einem neuen Männlichkeitsbild und haben es noch nicht so ganz gefunden. Oder vielleicht braucht man es auch gar nicht.
Ja, aber auch hier möchte ich wieder mit meiner positiven, optimistischen Weltsicht kommen und sagen, bei all dem, toxische Männlichkeit wirkt ja noch alberner, als sie in den 80ern gewirkt hat.
Ja, absolut.
Heutzutage.
Ja.
Und das ist natürlich auch Teil unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass sie so albern wirkt.
Genau, die vielleicht auch genau in solchen Momenten Fuß gefasst hat. Ne?
Ja, klar.
Ja.
So. Also auch hier wieder war der Film einerseits Kind seiner Zeit, andererseits vielleicht auch so ein bisschen augenzwinkernd ein Kritiker seiner Zeit.
Ja.
Aber gleichzeitig, wir erinnern uns an die leicht konservativen Kommentare vorher, vielleicht dann doch wieder aus seiner Zeit nicht abtrennbar.
Ja. Wer ist das schon? Ja.
Bist du glücklich mit dem Fortschritt, den wir heute gemacht haben?
Ach, das war's, oder was?
Wir wollten eine Stunde machen. Wir sind jetzt schon wieder drüber, glaube ich. Hier, ne?
Ja, ein bisschen, ja. Noch nicht so, aber ja, ein bisschen. Du hast schon, ja, die Stunde ist voll, was soll man sagen? Ja, damit ist unser Soll erreicht, ja. Es war eine schöne Stunde.
Also ja,
da war viel Schönes drin. Also vielen Dank dafür, für diese, Gott, wir sind, es ist wirklich wieder nur eine Szene, ne?
Ja, aber ich find gerade, also, Ich lerne ja auch total viel bei dieser Recherche über die gesellschaftlichen Bewegungen innerhalb der USA.
Ja.
Und ich finde es einfach großartig. Also im Prinzip ist der Film ist, wenn man ihn genauer anguckt, ist es quasi wie Forrest Gump. Die gesamte amerikanische Kultur wird in diesem Film irgendwie inbegriffen. Also dieser Film kann sich einfach nicht von der amerikanischen Kultur lösen.
Ja.
Da ist alles wirklich drin, was die USA ausmacht. Im Positiven wie im Negativen.
Das ist schon ziemlich witzig.
Ja.
Wir werden also weitermachen mit den Wahlen. Früher oder später. Wir haben immer noch keinen richtigen Plan gemacht, wie es mit uns jetzt eigentlich weitergeht, weil wir haben auch noch, wir leben so ein bisschen in den Tag hinein. Ne? Es ist so ein bisschen so, es ist, wir haben nichts mehr vor, es ist so ein bisschen wie das Rentner-Dasein. Ne? Wir sind plötzlich angekommen, die Rente ist da, wir wissen noch nicht genau, aber wir fahren halt mit unserem Camper einfach jedes Wochenende hier hin.
Paramount möchte uns ja auch einfach nicht sagen, wann sie Strange New Worlds Staffel 3 veröffentlichen. Wir wissen, dass sie da liegt, aber Paramount hat gerade keine Lust, irgendwelche Veröffentlichungsdatum.
Ist doch anstrengend, wenn du so Veröffentlichung planst, dann musst du wieder, weiß ich nicht.
Und solange hängen wir in der Luft und haben da Prodigy liegen und haben da noch ein paar Folgen Star Trek 4 liegen. Und wir machen das, worauf wir Lust haben und vielleicht könnt ihr uns aber auch in eine dieser Richtungen drängen.
Möglich wär's. Wir haben ja heute auch nochmal festgehalten, Demokratie wirkt in diesem Sinne. Geht auf die Straße oder schreibt Kommentare. Discoverypanel.de.
Also wenn ihr die Wahl habt zwischen Kommentare schreiben oder auf die Straße gehen, dann geht auf die Straße.
Also jetzt nicht unbedingt, wenn ihr mehr Wahlfolgen wollt.
Nee, dafür geht bitte nicht auf die Straße.
Aber wenn ihr was ändern wollt in dieser unseren politischen Landschaft, beziehungsweise Dinge verhindern wollt, die kommen könnten, dann tut das. Und wenn ihr...
Drei Wochen noch.
Wichtig, genau, wichtig. Und wenn ihr verhindern wollt, dass wir über Wale sprechen oder eine politische Neugestaltung in diesem Podcast möchtet, dann kommentiert unter dieser Folge. Yeah. Es war ein Traum.
Ich möchte noch was zum Feedback sagen.
Ja.
Kommentiert bitte nicht bei Spotify. Ich schalte das jetzt, glaube ich, auch irgendwann mal aus. Weil Spotify hat Kommentare, die man unter jeder Folge hinterlassen kann. Und ich habe mich jetzt mal eingeloggt,
ja,
und habe gesehen, dass ihr das ganz intensiv macht.
Wirklich?
Aber was macht ihr denn da? Aber man muss jeden einzelnen Kommentar händisch freischalten. Spotify. Und ich habe das jetzt mal irgendwie für so 20 Kommentare gemacht, aber das ist wirklich auch sehr aufwendig, weil diese Seite ist so generiert, dass sie, also das ist nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie man das programmiertechnisch besser hinkriegen kann, aber jedes Mal, wenn ich auf Kommentar freigeben klicke, lädt sich die gesamte Seite neu.
Ach du Scheiße.
Und da sind bestimmt, keine Ahnung, 200, 300 Kommentare oder sowas.
Upsi.
Ich glaube, man kann das, glaube ich, ausschalten, aber es ist automatisch freigeschaltet worden. Und ihr könnt da jetzt kommentieren, das ist total toll, aber es ist ein bisschen mühsam für uns, bei Spotify das einerseits freizuschalten und dann, also man kann nicht sagen, schalte die bitte alle automatisch frei. Weil Spotify will sich, glaube ich, die Moderation hier sparen und deswegen, ja, sagt sie, hey, dann macht ihr mal Moderation, dann können wir euch nämlich in Verantwortung nehmen oder sowas. Ihr schreibt dann nur nette Sachen hin, aber ich müsste sie halt alle wirklich händisch freischalten. Das heißt, wir versuchen, diese Funktion jetzt auszuschalten. Und es gibt ganz, ganz viele Momente, ganz, ganz viele Sachen, wo wir die Kommentare automatisch sehen. Bei uns im Blog unter anderem.
Ja.
Da wundert euch nicht, wenn ihr ganz, ganz viele Links hinterlegt, weil ihr auch selber recherchiert habt oder sowas, dann müssen wir den Kommentar erst selber freischalten, weil dann geratet ihr da in Verdacht, ein Spambot zu sein, ja, der uns auf Online-Casinos führen möchte oder sowas. deswegen wundert euch nicht, aber diese Kommentare schalten wir dann auch frei.
Das ist nicht so viel Arbeit.
Genau.
Und da lädt sich auch die Seite nicht jedes Mal neu oder sowas. Also
doch auch. Nee. Doch schon.
Glaub nicht.
Ne?
Ne.
Okay. Gut, aber ah, das nur dazu. Und jetzt wünsche ich euch gute Nacht.
Oder was auch immer ihr tut. Es könnte ja auch morgen sein. Ja, dieser Garag steht jetzt wahrscheinlich in seiner Schürze in der Küche und
brät Burger.
Oder macht sauber.
Oder so.
Grüße. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.